Ich würde einfach noch mal beten am Anfang und dann geht's los. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir für alles, was du gemacht hast in dem Jahr bei den Jüngerschaftsschülern, bei uns allen hier im Raum. Ich danke dir einfach für deine Präsenz in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du jetzt auch hier bist und ich bitte dich, dass du redest zu uns und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir was wahrnehmen können von deiner Gegenwart. Und dass wir fähig sind, rauszuhören, was du zu uns persönlich sagen willst. Herr, ich bete, dass wir neu fasziniert sind von dir, dass wir neu zu Liebhabern und Anbetern werden von dir. Du bist es wert, geliebt zu werden von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Verstand. Und ich bete, dass es in uns wächst, dass es in uns groß wird, Herr. Amen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass viele der größten Wunder und Dinge, die Jesus getan hat, dass er die vor ganz wenigen Leuten nur getan hat? Einige Dinge, die am atemberaubendsten sind von dem, was Jesus, als er auf der Erde war in den 3 Jahren, also in den 3 Jahren, wo er gewirkt hat, einiges von dem, was er getan hat, da waren nur ganz wenige Leute jeweils dabei. Am heftigsten eigentlich der Moment, wo er selbst auferstanden ist aus dem Grab, da war überhaupt niemand dabei, der das live gesehen hat. Wir können diesen Text mal kurz hier lesen. Da heißt es, der Engel aber begann, also der Engel, der dort vor dem Grab erschienen ist und die Frauen, die kamen, um Jesus dort nochmal zu salben und so. Und da heißt es, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Eines der größten Ereignisse der Weltgeschichte und keiner war da, als es passiert ist. Das Verrückte ist, der Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, also der Moment, wo Gott als Mensch hingerichtet wurde, das haben sehr viele mitgekriegt. Das Böse inszeniert sich manchmal absolut spektakulär auf dieser Welt. Es war nötig, dass Jesus gestorben ist, aber es war nicht Gott, der es getan hat. Die Finsternis hat es inszeniert als Schauspiel, wie dort Gottes Sohn am Kreuz hängt und viele sehen es, die Römer, die Juden, die eigenen Jünger von Jesus, seine eigene Mutter. Und alle erleben mit, wie dort Gottes Sohn am Kreuz stirbt. Und dann kommt der Moment, wo er wieder aufersteht, wo also das größte Wunder der Geschichte eigentlich passiert, nämlich, dass jemand vom Tod ins Leben zurückkommt und keiner ist dabei. Es ist ein Stein davor. Selbst die Soldaten, die Wache schieben sollten, die werden vorher noch bewusstlos vor Schreck und kriegen auch nicht mit den Moment, wo Jesus lebendig wird. Kein einziger von den Jüngern, auch die Frauen nicht, die dann gekommen sind, haben mitbekommen, wie Jesus wieder lebendig geworden ist. Das hat keiner gesehen. Stattdessen nur ein Engel und hat gesagt, ja, guckt mal hier, seht euch den Ort an, wo er gelegen hat, kein Jesus mehr da. Er ist einfach so im Geheimen auferstanden und keiner hat es mitgekriegt. So ein krasses Wunder. Auch in den Situationen, wo er selbst solche Wunder getan hat, als er zum Beispiel die Tochter des Jairus auferweckt hat von den Toten, da waren nur 5 Leute dabei. Die Eltern von dem Mädel und dann noch Petrus, Jakobus und Johannes. Alle anderen hat er rausgeschickt. Und hat die nicht mit zugucken lassen bei dem, was er da gemacht hat. Wahnsinn, man müsste meinen, eigentlich, also warum inszeniert Jesus nicht seine großen Taten noch ein bisschen mehr? Warum ist er nicht vom Kreuz runtergestiegen, so wie sie es ihm schon entgegengerufen haben? Und er hätte das total spektakulär inszenieren können, wie er von den Toten aufersteht und alle sehen es. Und alle wären doch überzeugt gewesen von ihm, möglicherweise. Warum lässt er nicht das ganze Dorf mit reinkommen, als er die Tochter von Jairus auferweckt und wieder lebendig macht? Stattdessen tut er einige der besten Dinge nur vor ganz, ganz wenigen Leuten. Er ist auf dem Wasser gelaufen, als nur seine 12 Jünger dabei waren. Warum hat er sich nicht, als er vor tausenden Leuten gepredigt hat, einfach aufs Wasser gestellt, anstatt im Boot zu stehen? Stattdessen stellt er sich ins Boot, er hätte sich auch aufs Wasser stellen können, seine Predigt halten können. Die Wirkung wäre doch ungleich effektiver gewesen, müsste man meinen. Stattdessen macht er das nur, als 12 Leute dabei waren. Man hat so den Eindruck, an vielen Stellen, wo Jesus wirkt, dass es ihm viel weniger um eine spektakuläre Show geht, als vielmehr um eine intensive Beziehung mit denen, die es erleben. Das, worum es Jesus geht, ist die Beziehung mit den Leuten, die dabei sind, mit den paar wenigen oft. Als er dann auferstanden ist, ist er 500 Leuten erschienen, persönlich. Aber die waren auch nicht alle zusammen. Er hat sich nicht auf den Marktplatz gestellt. Er hätte es auch machen können. Als er auferstanden ist, hätte er sich in den Tempel stellen können und sagen, da bin ich wieder, Pech gehabt, ihr könnt mich nicht töten. Er ist ja tatsächlich 500 Leuten erschienen, aber auch teilweise einzeln und in kleinen Gruppen nur. Zwei Leute, die auf dem Weg nach Emmaus unterwegs waren, sind gelaufen und Jesus ist ihnen begegnet, sogar so unscheinbar, dass sie nicht mal gemerkt haben, dass es Jesus ist im ersten Moment. Und dann heißt es, er hat erst mal gefragt, was ist denn los hier, was ist denn los gewesen im Land? Und die sagen, bist du der echte Einzige, der es nicht gecheckt hat, der es nicht mitgekriegt hat, was passiert ist? Und dann fängt Jesus an, ihnen die Schrift auszulegen, die Heilige Schrift von Mose über die Propheten und erzählt ihnen überall, wovon Messias die Rede ist. Das ist doch die krasseste Predigt, die jemals gehalten wurde auf dieser Welt. Jesus predigt Jesus. Durch die ganze Bibel hindurch. Wie gerne würde ich wissen wollen, was er dort alles erzählt hat, was Mose und die Propheten alles über ihn schon gesagt haben, wo wir dann in der Bibel rumblättern und versuchen, irgendwie die Zusammenhänge zu verstehen. Und hier ist Jesus, der Sohn Gottes, und predigt sich selbst von Anfang der Schrift bis zum Ende. Und nur zwei Leute kriegen es mit. Nur zwei Leute sind dabei und die sagen danach, brannte nicht unser Herz, als er das erzählt hat. Also das war wirklich gut, was er gepredigt hat. Brannte nicht unser Herz und nur zwei Leute waren dabei. Jesus nimmt es in Kauf, manchmal überhaupt nicht sehr medienwirksam und spektakulär daherzukommen und zu erscheinen. Er zeigt sich vielmehr denen, die ihn suchen. Auch wenn es manchmal nur ein paar Einzelne sind. Und ihm scheint die Beziehung zu den Einzelnen manchmal viel wichtiger zu sein als eine Riesenwirkung, die er überall in der Öffentlichkeit erzielen könnte. Gott könnte mit einem Mal vom Himmel runterrufen, dass wir alle ihn hören und sagen, hallo, ich bin Gott, glaubt an mich, habt ihr es immer noch nicht verstanden. Stattdessen kommt er so unscheinbar immer und immer wieder in die einzelnen Beziehungen hinein, in die einzelnen Leben von Menschen hinein und das macht er bis heute so. Wenn ich überlege, viele der intensivsten Begegnungen, die ich mit Gott hatte, wo am tiefgreifendsten was in mir sich bewegt hat, das waren meistens Situationen, wo ich alleine mit ihm war. Es ist auch viel Gutes passiert in Gemeinschaft, wie hier bei Rüstzeiten, Jüngerschaftsschule, Lobpreisabenden und an vielen anderen Stellen, wo ich war. Aber die Situationen, die am tiefsten gingen, vielleicht ist es bei euch anders, aber in meinem Leben, waren meistens Situationen, wo ich alleine mit ihm war. Hat gar keiner mitgekriegt. Kann ich danach erzählen, was ich erlebt habe? Entweder man glaubt es mir oder man glaubt es mir nicht. Aber Jesus war da und hat gewirkt und nur ich war mit dabei. Ging in dem Moment auch um mich. Aber ich denke, viele können es bestätigen. Und es ist eine Art von Jesus, eine Art und Weise, eine Charaktereigenschaft von Jesus, wo man sich manchmal fragt, Mensch, Jesus, könntest du nicht ein bisschen effektiver arbeiten? Kannst du nicht ein bisschen spektakulärer kommen und die Dinge, wenn du schon so große Dinge tust, dann wenigstens mit Power, dass die ganze Welt zuschauen kann und alle mitkriegen, was du machst? Stattdessen macht er die besten Dinge oft vor den wenigsten Leuten. Und er lässt die größten Wunder oft hinter verschlossenen Türen geschehen. Wie diese Totenauferweckung und schließlich seine eigene Auferstehung, der ultimative Moment, wo der Tod besiegt wurde, war gar kein Mensch dabei. Also in der Bibel heißt es, Jesus war der Erste von denen, die entschlafen sind, also der Erste von denen, die gestorben sind, der ins Leben gekommen ist. Da fragt man sich, okay, es waren ja schon ein paar Leute vorher, auch im Alten Testament bei Elia, aber die biblische Logik ist die konnten alle nur auferstehen schon mal vorweg, weil Jesus später auferstehen würde. Das heißt, die Auferstehung von Jesus ist eigentlich das Ereignis schlechthin. Alle Wunder, die vorher geschehen sind, waren nur möglich, weil Jesus mal später auferstehen würde. Das war das Ereignis der Weltgeschichte, wo er aus dem Grab gekommen ist und keiner kriegt es mit. Das Wirken Gottes ist oft manchmal weniger beeindruckend und spektakulär, als es uns lieb wäre in einigen Situationen. Und es ist oft viel mehr auf Beziehung angelegt zu einzelnen Menschen, als dass es einfach nur einen großen Effekt hat. Und ich lerne so zwei Dinge daraus. Zum einen, Gott liebt es, wenn wir ihm blind vertrauen, wenn wir ihm glauben und auf ihn schauen, auch wenn wir bestimmte Dinge noch nicht erlebt haben. Auch wenn wir nicht dabei waren, als er damals auferstanden ist. Das ist ja auch im Übrigen so. Das Risiko war ja, dass das ganze Volk denkt, die Jünger haben ihn geklaut und denken sich nur aus, der ist auferstanden und so. Und genau so war es ja dann. Das wurde dann überall erzählt. Jesus nimmt sogar in Kauf, missverstanden zu werden, dass Lügen und Gerüchte und Mythen im Umlauf sind über ihn, die überhaupt nicht stimmen. Und das über 2000 Jahre hinweg jetzt schon. Er hätte es auch anders lösen können, aber er nimmt es in Kauf. Es scheint ihm egal zu sein, dass manche Leute auch völlig falsch über ihn denken, einfach nur, weil er so im Unscheinbaren gewirkt hat. Weil er so dem Einzelnen nur begegnet ist, anstatt immer die breite Masse abzufischen. Es liegt ihm nichts daran, scheinbar, dass möglichst viele so einen Moment miterleben. Es liegt ihm vielmehr daran, dass diejenigen, die es erleben, die ihn suchen, dass es Leute sind, die ihn suchen und deren Leben dann nachhaltig verändert wird, nachdem es passiert ist. Es gibt auch so diese Begebenheit, wo Jesus von einem Lazarus erzählt, der gestorben ist und dann in der Hölle ist und sieht dort Abraham auf der anderen Seite im Paradies und dann sagt er, ich habe noch 5 Brüder, können die nicht er hat gesagt, die leben alle auch ohne dich und so. Und dann heißt es so, wenn ich auferstehen würde, von den Toten zurückkommen würde, dann würden die glauben. Und dann wird dieser Satz gesagt, sie werden auch nicht glauben, auch wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist manchmal das, was wir denken. Wir denken, Gott müsste mal was Spektakuläres machen und dann sind alle überzeugt und dann ist unser ganzes Leben plötzlich verändert. Der Punkt ist, wie viele Leute im Volk Israel haben die krassesten Wunder Gottes gesehen, wie das Volk aus Ägypten rausgeführt wurde, wie das Meer sich geteilt hat. Und sie haben trotzdem gemeckert und gemurrt bis zum Letzten. Die haben gesehen, wie Gott die Naturgewalten im Griff hat und das Meer sich teilt. Und kaum war zu wenig Essen da und zu wenig Trinken, haben sie gesagt, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Zurück in die Sklaverei. Obwohl sie es erlebt haben. Und dann im Neuen Testament, selbst wenn einer von den Toten aufersteht, werden sie nicht glauben. Die Sache ist einfach die, wer nicht glauben will, bevor das Wunder geschieht, der wird meistens auch nicht glauben, nachdem das Wunder geschehen ist. Aber diejenigen, die ihm glauben, obwohl noch kein Wunder geschehen ist, die werden fähig sein, alles zu erleben und in Besitz zu nehmen, was Gott zu geben hat, in dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Als Thomas dann, der Jünger, nach der Auferstehung gehört hat, Jesus ist auferstanden, er konnte es nicht glauben. Und dann kam Jesus und hat für ihn nochmal eine Sonderbehandlung gehabt und hat ihn nochmal anfassen lassen, so seine Hände in die Wunden legen. Und das muss eine Wahnsinnssituation gewesen sein. Jesus ist wieder lebendig und er durfte ihn anfassen und die Wundmale sehen. Und dann sagt Jesus zu ihm, du glaubst mir, weil du das jetzt gesehen hast und weil du mich angefasst hast. Aber selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist eigentlich das größte Wunder. Das ist eigentlich das größte Wunder, wenn wir glauben können, ohne irgendwas gesehen zu haben. Wenn wir ihm vertrauen können, wenn wir ihm blind vertrauen können. Wenn wir ihm vertrauen, obwohl er nicht so spektakulär bisher gewirkt hat, wie wir es vielleicht gerne gehabt hätten. Warum wirkt er denn nicht ganz spektakulär? Das ist so dieselbe Haltung, die sie ihm am Kreuz entgegengerufen haben. Steig doch runter vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Das wurde ihm noch vorgeworfen. Er kann ja nicht Gottes Sohn sein, wenn er jetzt dort hängt. Das ist dieselbe Haltung, die Satan ihm entgegengerufen hat und gesagt hat, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich doch vom Dach des Tempels runter. Gott wird dich schon beschützen. Mach mal was Atemberaubendes. Und er hat es nicht gemacht und hat in Kauf genommen, unterschätzt zu werden. Jesus nimmt es regelmäßig in Kauf, unterschätzt zu werden. Bis heute. Und wir selbst sind, also ich rede für mich, ich unterschätze Jesus auch regelmäßig, denn ich lebe so an vielen Stellen, ich entscheide so, als würde ich nicht wissen, dass Jesus da ist, dem alle Dinge möglich sind. Wie kann es sein, dass wir an Jesus glauben, dem alles möglich ist, der die ganze Welt geschaffen hat, und wir leben so, als wäre er nicht da. Und wir treffen unsere Entscheidungen so, als würde es letztendlich von unserer Kraft und von unseren Möglichkeiten abhängen. Und manchmal denken wir so, ja, naja, damals, als Jesus noch leibhaftig über die Erde gegangen ist, wenn ich ihn gesehen hätte, wenn ich ihn gehört hätte, das wäre ja viel leichter, wenn Jesus jetzt hier so sichtbar bei uns wäre. Habt ihr vielleicht auch schon mal gedacht, das wäre schön gewesen, so damals einer der Jünger zu sein und 3 Jahre lang mitzuerleben, wie er die Wunder tut, wie er das Reich Gottes predigt und die Kranken heilt und so. Das wär doch was gewesen, das wäre viel leichter gewesen, dann ihm nachzufolgen und auch so jemand zu werden, wie die Jünger dann später waren. Der Punkt ist, Jesus war so oft frustriert über diese 12 Kerle, die mit ihm unterwegs waren, wo er sagt, versteht ihr denn immer noch nicht? Und wie oft hat er denen erklärt, wortwörtlich, er wird sterben, er wird den Heiden überantwortet werden, wie es im Lutherdeutsch heißt, sie werden ihn hinrichten, er wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und als es passiert ist, als hätten sie es noch nie gehört. Als wären sie nicht dabei gewesen die ganzen 3 Jahre lang. Dabei waren das die 12, die mit im Boot waren, als er auf dem Wasser stand und so. Was muss passieren, dass wir lernen, Jesus zu vertrauen? Und dann tut er diese Wunder und im nächsten Moment ist es Essen alle und die machen sich Gedanken, Mist, wir haben kein Brot mitgenommen und so, wie wird es jetzt weitergehen, obwohl die vorher erlebt haben, wie 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen ernährt wurden. Und im nächsten Moment fragen die sich, wo sie jetzt Brot herkriegen sollen. Als wären sie nicht dabei gewesen. Und wie viele Dinge haben viele von uns mit Gott erlebt vor einigen Jahren und trotzdem leben wir, als wären wir selbst nicht dabei gewesen damals. Bei dem, was Gott schon gemacht hat, bei dem, was wir über ihn schon gehört haben, was wir schon verstanden haben vom Reich Gottes und von seinem Wort, von dem, was er sagt. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben, sagt Jesus zu Thomas. Ich meine, es geht ja überhaupt nicht darum, dass wir Gottes Kraft nie erleben sollen und werden und Gott überhaupt nichts tun will unter uns. Darum geht es ja gar nicht. Im Gegenteil, wir sind dazu bestimmt, steht im Johannesevangelium, die gleichen Werke zu tun wie Jesus und sogar noch größere, sagt Jesus selbst. Das ist der Hammer. Also das ist das, wozu wir ja auch bestimmt sind. Die Verheißung steht drin. Aber ich glaube, die Reihenfolge ist entscheidend. Gott lässt seine Wunder oft unter Menschen geschehen, die ihm vertrauen, obwohl sie noch kein Wunder erlebt haben. Viele Dinge, die tut Gott unter Menschen, die ihm glauben und die ihm vertrauen, obwohl sie es eigentlich noch nicht erlebt haben. Jesus sagt, Thomas, Jesus hat ja sich Thomas trotzdem gezeigt. Thomas war nicht verworfen, weil er ihm nicht geglaubt hat, ohne ihn zu sehen, sondern Jesus ist da so barmherzig. Aber er sagt, besser ist es eigentlich zu glauben, ohne gesehen zu haben. Das ist das Kraftvollere. Das ist das eigentliche Wunder. Wenn Wunder unter uns Menschen geschehen, wenn Wunder unter den Menschen geschehen, die ihm vorher nicht glauben wollten, dann werden sie es in der Regel danach auch nicht tun. Das ist die traurige Tatsache. Gott lässt sich nicht darauf ein, auf so ein Betteln, dass er uns hinterherrennt und uns versucht zu überzeugen und macht eine tolle Sache nach der anderen, wie so ein Clown, der auftritt und uns irgendwo so ein Artist, der uns beeindrucken will und macht hier mal noch ein Wunder und da mal noch ein Wunder, damit wir endlich mal glauben, sondern worum es Gott geht, ist eine Beziehung, die fest ist und wo Vertrauen ist, in guten wie in schlechten Zeiten, egal ob gerade was Tolles passiert ist oder ob nichts Tolles passiert ist, aber dass unser Vertrauen nicht erschüttert wird, das ist Beziehung. Das ist auch, so funktioniert auch eine gute Ehe. Dass eine Vertrauensbasis da ist, die durchhält in guten wie in schlechten Zeiten und wo der Glaube da ist, dass da ein Potenzial drin steckt, was das übersteigt, was wir jetzt gerade vielleicht vor Augen haben, was wir jetzt gerade sehen. Echtes Gottvertrauen, das hat Kraft, auch in Situationen, wo das Wunder gerade nicht passiert ist. Ich habe mal einen Satz von Randy Clark gehört, der hat gesagt, derselbe Glaube, der die Toten ins Leben zurückbringt, ist der Glaube, der uns weitermachen lässt, wenn es nicht passiert ist. Also derselbe Glaube, der die Toten ins Leben zurückruft, ist derselbe Glaube, der uns weitermachen lässt, wenn es nicht passiert ist. Es ist ein und derselbe Glaube, der das zustande bringt. Derselbe Glaube, durch den die Kranken geheilt werden, durch den die Wunder geschehen, alles, was Jesus gemacht hat, ist derselbe Glaube, der ihn am Kreuz hängen lässt, der ihn, oder im Garten Gethsemane, der ihn dort beten lässt und sagt, Vater, wenn es nach mir geht, bitte nimm diesen Kelch von mir, lass mich das nicht durchmachen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und am nächsten Tag hängt er am Kreuz. Das ist dieselbe Kraft, die die Toten auch ins Leben zurückruft, so zu handeln, so zu beten, so zu glauben, so zu vertrauen. Und was es mir noch zeigt, diese Herangehensweise Jesu, viele Wunder, viele großartige Dinge, viele tiefgehende Predigten vor Leuten zu halten und zu tun, die also vor ganz wenigen nur zu tun, das zeigt auch, dass, wie sehr es Gott wirklich um den Einzelnen geht. Es geht ihm nicht nur um die Erfolgsquote, dass man danach sagen kann, ja, ganz Jerusalem hat es gehört, fertig, sondern es geht ihm darum, dass der Einzelne das hört, dass der Einzelne erreicht wird. Wie oft war Jesus eine Anfechtung für alle ringsherum, weil er so beim Einzelnen hängen geblieben ist. Da wird er gebeten zu kommen, weil die Tochter des Jairus ja im Sterben liegt, die war ja noch nicht mal tot, als sie ihn gerufen haben. Und stattdessen geht er durch die Menge, eine Frau berührt ihn von hinten, die krank war schon seit vielen Jahren und sie wird geheilt. Und Jesus hält inne, hat eine Ruhe weg und alle machen schon Stress und sagen, Jesus, die stirbt gleich, komm bitte. Und er fragt, wer hat mich denn gerade hier berührt? Ich habe gemerkt, wie Kraft von mir ausgegangen ist. Und dann beschäftigt er sich noch mit dieser Frau, die dort verschüchtert sagt, ich war es gewesen, ich habe dich gerade angefasst. Und Jesus merkt, wie hier an dieser Frau was geschehen ist und redet mit der, inzwischen ist dieses Mädchen tot. Und er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, dann geht er halt zu diesem Mädchen hin und beruhigt dort die Leute, sagt, die schläft nur, wird dann noch ausgelacht dafür. Und dann schickt er die alle raus und mit den 5 Leuten, die dabei waren, weckt er dann dieses Mädchen von den Toten auf. Und man hat das Gefühl, es geht Jesus überhaupt nicht darum, so viele Leute wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich, so spektakulär wie möglich zu erreichen, sondern beim Einzelnen wirklich dran zu bleiben und in die Tiefe zu gehen. Und das ist das, wovon wir alle profitieren, dass Gott so ist. Das ist das, wie Gott uns sieht, wie er uns begegnet. Er sieht den Einzelnen hier im Raum und auch alle, die nicht hier sind, jeden Menschen auf dieser Welt, wie er das koordiniert kriegt, weiß ich nicht. Diese Milliarden von Menschen, die zu allen Zeiten gelebt haben und Gott sieht den Einzelnen und er liebt den Einzelnen und er weiß alles über uns. Schon als wir im Mutterleib bereitet wurden, heißt es in den Psalmen, da waren alle Tage in sein Buch geschrieben und er kennt unser Leben. Und der sieht das Potenzial, was drinsteckt in uns, was er reingelegt hat, was er noch hervorbringen will. Er sieht, wo im Moment gerade unsere Grenzen sind. Er sieht, was unsere Hindernisse sind, die uns gerade ausbremsen, warum es nicht weitergeht. Und er kennt es und er versteht es. Er wurde in allem versucht, wie wir, heißt es im Hebräerbrief. Also alle Dinge, die uns herausfordern in unserem Leben, hat Gott selbst durchgemacht, als er hier Mensch auf dieser Erde war. Alle Versuchungen, alle Grundgefühle unseres Herzens, alle Dinge, die uns in unserem Leben ausbremsen können, alles, was uns fertig machen kann, das hat Jesus in irgendeiner Form erlebt, als er hier auf dieser Erde war. Er wurde in allem versucht, wie wir. Er kennt uns und er sieht den Einzelnen und er geht mit dem Einzelnen voran. Und es scheint ihm ziemlich egal dabei zu sein, ob alle anderen das verstehen und ob alle anderen mitkriegen, was er gerade Tolles gemacht hat, weil er Stück für Stück an jedem Einzelnen dran ist. Und dabei scheint er nicht viel Wert auf seinen Ruf zu legen. Als Jesus auf der Erde war, man hat das Gefühl, er war da völlig schmerzfrei, was seinen eigenen Ruf, der Verlust seines eigenen Rufes angeht. Es war ihm egal, was die Leute gedacht haben. Er hat sich um die Einzelnen gekümmert, egal wer die waren. Er hat sich um die Falschen gekümmert, sich mit den Falschen eingelassen. Ist mit den falschen Jungs um den Block gezogen, weil wenn ihr euch mal überlegt, was Jesus für einen Ruf hatte, in einigen Kreisen damals, wir kennen so Jesus seine ganzen herrlichen Titel, die ihm in der Bibel verliehen werden, wie Friedefürst, Menschensohn, Gott Held, ewiger Vater und alles, was so über Gott und Messias und Immanuel, Gott mit uns und ganz, ganz viele Dinge. Stattdessen tauchen auch Begriffe auf, Matthäus 11, Vers 19, können wir einblenden. Der Menschensohn, ist so ein Titel, den er hat, ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Das war sein Ruf in einigen Kreisen. Ein Fresser und ein Weinsäufer. Weil er gegessen hat, also seine Jünger haben auch gegessen, als die Pharisäer gefastet haben, und Jesus hat dann noch so geantwortet, was habt ihr für ein Problem? Also solange der Bräutigam da ist, da essen die Hochzeitsgäste, die werden schon noch genug Zeit zum Fasten haben. Und er nimmt in Kauf, dass er bekannt ist als Fresser und als Weinsäufer, als Trinker, als Alki. Und dann noch als Freund der Zöllner und Sünder. Und Zöllner waren Leute, die mit der Besatzungsmacht, mit den Römern zusammengearbeitet haben. Die waren korrupt, die haben sich mit den Falschen eingelassen und verbündet. Sünder sowieso, ja, da fällt alles rein. Er hat sich mit Prostituierten abgegeben. Da wird es richtig spannend, mit einer Frau, die im ganzen Dorf bekannt war, wie viele Männer sie schon hatte, und er trifft sich auch noch alleine mit ihr. Ganz schlechte Idee. Müsste man meinen, am Brunnen vor dem Dorf, während alle anderen gerade nicht dabei waren. Und dann wirkt er auch noch so im Leben dieser Frau und sagt ihr auch noch, erzähl im ganzen Dorf, was du erlebt hast. Er nimmt in Kauf, völlig in Verruf zu geraten. Einfach, weil er den Einzelnen liebt. Und weil er sagt, es geht gerade überhaupt nicht darum, was die Leute von mir denken, sondern es geht um die Frau, es geht um den Menschen, mit dem ich gerade zu tun habe. Gott schämt sich nicht, sich mit uns abzugeben. Und wir können anstellen, was wir wollen, Gott schämt sich nicht für uns. Der schämt sich nicht dafür, mit uns hier in Verbindung gebracht zu werden. Könnte man manchmal meinen, ne? Aber er tut es nicht. Und er ist es gewöhnt, seit Jahrtausenden, und jetzt nochmal hier zu dieser Geschichte, warum er als Freund der Zöllner und Sünder bekannt war. Er war auf einer Feier, wo nur solche Leute waren und hat mit denen gefeiert. Wir können das mal hier einblenden, Matthäus 9. Da heißt es, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, also viele davon. Der hat sich hier, also hier war es sogar so, es war nicht mal eine Ausnahme, dass er so einen Zöllner dort erwischt hat. Er hat ja Matthäus berufen, das war die Vorgeschichte, einen seiner engsten Jünger, hat er berufen, in einem Moment, da saß der dort noch in seiner Zollhütte. Der hat sich nicht vorher bekehrt und hat Buße getan und dann kam er an, hat gesagt, Jesus, kannst du mit mir was anfangen? Sondern Jesus geht hin zu ihm und holt ihn dort frisch weg vom Zoll. Also holt dort den korrupten Landesverräter weg vom Zoll, liebt ihn, sagt, ich will dein Freund sein, sozusagen, folgst du mir nach? Und er sagt, ja, ich folge dir nach, bringt sein ganzes Leben in Ordnung, weil er sich so von Jesus angenommen und geliebt gefühlt hat. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel. Jesus begegnet uns auch so. Er hat uns zuerst geliebt. Noch bevor wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass er da sein könnte, dass es ihn gibt. Und dann passiert es, dass er mit diesem Zöllner Freund, den er dann hat, gerät er natürlich in die ganze Szene rein, dort in der Stadt. Und dann kommt er dort zu dieser Feier und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und an der Stelle, wenn man das so liest, als Christ 2000 Jahre später, denkt man: Ja, Jesus, hast es ihnen mal richtig gezeigt. Das ist ja das, weshalb wir Jesus so lieben und so von ihm fasziniert sind, weil er so ist. Und weil er, wie es dann auch an einigen Stellen wörtlich heißt, den Pharisäern das Maul stopft und sich mit den Sündern abgibt. Denn dafür ist ja Jesus gekommen, das ist uns ja sonnenklar. Dafür achten wir ihn und lieben wir ihn. Aber wie geht es uns, wenn wir selbst in Verruf geraten, weil wir uns mit den falschen Leuten eingelassen haben? Also Jesus sitzt hier mit solchen Leuten an einem Tisch, isst mit denen. Und die Pharisäer sind fassungslos, stellen die Jünger zur Rede und fragen: Was ist mit eurem Meister los, mit eurem Lehrer? Hat er nicht begriffen, dass man sowas nicht tut, wenn man fromm sein will? Wenn man heilig sein möchte? Und Jesus gibt wie immer eine ganz einfache und weise Antwort, die eigentlich keine Fragen offen lässt. Er sagt: Leute, überlegt mal selbst, wer geht denn zum Arzt? Die Gesunden natürlich nicht, dumme Frage, sondern die Kranken. Er sagt: Das ist der Zweck, weshalb ich da bin. Das ist der Zweck, weshalb Jesus überhaupt da ist. Für die Kaputten da zu sein und für uns da zu sein, und zwar mit unserer Schwachheit. Er ist für uns da mit unserem Unglauben. Er ist für uns da in unserer Sünde, die noch nicht in Ordnung gebracht ist. Er kommt in unser Leben hinein, nicht weil wir schon erneuert sind, sondern damit wir erneuert werden. Damit was neu wird. Er kommt in unser Leben hinein, nicht weil wir schon alles in Ordnung gebracht haben, sondern damit wir alles in Ordnung bringen können. Damit Freiheit in unser Leben hineinkommt. Er hat null Berührungsängste mit uns, mit unserer gesamten Geschichte. Und dann sagt er hier sogar noch einen krassen Satz, also ein Zitat aus dem Alten Testament, wo es heißt: Ich will Barmherzigkeit, darum geht es Gott, und nicht Schlachtopfer. Das heißt, Schlachtopfer, muss man jetzt sagen, das ist doch ein Gebot von Gott gewesen, das zu tun. Also das war ein Auftrag, Opfer zu bringen, damit die Sünden vergeben werden. Und hier sagt Jesus, dass worum es mir wirklich im Kern geht, ist Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das heißt, es ist Jesus, es ist Gott selbst, wichtiger, dass Barmherzigkeit geübt wird, als dass wir alle Ordnungen und Gebote korrekt einhalten. Das ist der Hammer, also was er den Pharisäern hier sagt in dieser Situation, wo er sagt: Ihr versucht alles so fromm zu leben und alles einzuhalten, aber ihr habt eigentlich nicht begriffen, wie ich bin. Ihr habt nicht begriffen, wie Gott ist. Dass er gekommen ist für das Kranke, für das Kaputte. Dass er bereit ist, sich zu blamieren vor der ganzen Welt. Dass er bereit ist, sich als der schwache Gott zu zeigen, der hingerichtet wird und von dem scheinbar nicht mehr viel übrig bleibt. Und nicht mal die ganze Welt konnte dann zugucken, wie er wieder aufersteht. Er nimmt das in Kauf, seit Jahrtausenden, Tag für Tag missverstanden zu werden. Er nimmt es in Kauf, dass wir an ihm vorbeirennen und gar nicht mitgekriegt haben, was er letzte Woche wieder versucht hat, uns klarzumachen. Und was er wieder angeschoben hat in unserem Umfeld. Und er ist die ganze Zeit, Tag für Tag dran. Er ist da. Er ist jetzt hier. Und er versucht uns Tag für Tag in seine Nähe zu ziehen. Er versucht uns Tag für Tag Dinge zu sagen und zu zeigen und deutlich zu machen und den Weg zu ebnen, damit wir vorankommen, damit wir in seine Nähe kommen. Wie oft rennen wir dran vorbei, weil er so unscheinbar daherkommt? Weil er in Schwachheit kommt oft. Weil er vielleicht auch manchmal durch die falschen Leute kommt aus unserer Sicht. Es kann manchmal sein, er versucht uns was zu sagen und zu uns zu reden durch Leute, von denen wir überhaupt nichts hören wollen. Es kann sein, dass einige Leute in unser Leben reinreden und tatsächlich Dinge sagen, die direkt von Gott kommen und wir kriegen es nicht mit, weil wir nicht denken, dass Gott überhaupt durch so jemanden jemals reden könnte. Und weil wir alles ablehnen, was von denen kommt. Gott redet in der Bibel auch durch einen Esel. der kann durch jeden reden. Vom hohen Priester Kaiphas wird gesagt, das war einer von denen, der Jesus, also den Sohn Gottes, hingerichtet hat. Und der hat einen Satz rausgehauen, hat gesagt, es ist besser, einer stirbt fürs ganze Volk, als dass das ganze Volk vor die Hunde geht. Und da heißt es, er konnte aber prophezeien, weil er in dem Jahr hoher Priester war. Das heißt, er hat eine wahre Prophetie von Gott gesagt. Man müsste meinen, jemand, der den Sohn Gottes selbst hinrichtet, wer ist denn sonst ein falscher Prophet als der? Und er hat eine wahre Prophetie gesagt, Gott hat durch ihn geredet, obwohl es der falsche Mann war, ganz offensichtlich. Und es kann sein, dass Gott in unser Leben reinredet, manchmal durch die Leute, von denen wir es am allerwenigsten hören wollen, damit wir lernen, wirklich ein demütiges Herz zu haben und alles aufzusaugen und hören zu wollen, was Gott uns sagt, egal durch wen. Das, was wir wirklich brauchen, ist, dass wir so eine Sehnsucht nach Gott entwickeln, dass wir jeden Tropfen rausfiltern, der von ihm kommt, egal von wo. Und es braucht eine Haltung der Demut, weil letztendlich Gott selbst diese Haltung der Demut hatte, bis zum Äußersten sich zu erniedrigen. Und in dieser Haltung werden wir das meiste von Gott empfangen. Heidi Baker, die hat mal gesagt, das Wasser fließt immer zu den tiefsten Stellen, also immer in die tiefsten Täler. Das heißt, und dann sagt sie, wenn wir nur niedrig genug sind, dann werden wir jeden Tropfen von seiner Gegenwart aufnehmen, der in das Tal fließt. Gott selbst hat sich als schwacher Gott gezeigt auf dieser Welt und er tut es seit Jahrtausenden. Er kommt zu den Kranken, zu den Zerbrochenen, zu den Sündern, zu den Zöllnern, zu den Huren, zu denen, die ein Problem haben. Und er kommt in einer Weise, wo er Einzelnen hier und da begegnet, jeden Tag auf der ganzen Welt, in krasser Weise, aber die Welt kriegt es irgendwie nicht mit. Das ist das Frustrierende auch manchmal. Ich höre so krasse Geschichten manchmal, wie Gott wirkt auf dieser Welt, wie Leute Träume haben von ihm an Orten. Also wir haben vor kurzem mal ein Buch gelesen, wo ehemalige Moslems berichten, die in Mekka Jesus begegnet sind, auf der Hajj, also auf der Pilgerfahrt nach Mekka. Mekka ist eine Stadt, die darf von keinem Nicht-Muslim betreten werden. Da stehen Schilder an der Autobahn dorthin, dass Nicht-Muslimen der Zugang verboten ist. Das heißt, es gibt rein theoretisch gibt es dort gar keinen Christen, der irgendwas erzählen könnte, aber Jesus selbst wohnt in Mekka. Und dort kommen Leute aus aller Welt hin auf der Hajj und machen da ihre Pilgerreise und bekehren sich dort, weil denen Jesus begegnet im Traum und in Visionen. Und dann gibt es Leute, die leben dort in Mekka, die haben schon Jesus seit ein paar Jahren kennengelernt und die laufen dort rum und werden von Gott mit einigen zusammengeführt, die erst in der Nacht zuvor auch Jesus gesehen haben. Und dann erklären die denen, wer das war, dieser Mann. Und dann kommen dort Leute zum Glauben mitten in einer Stadt, wo es eigentlich nicht passieren dürfte. Und Jesus wohnt dort. Und er tut das auf der ganzen Welt zeitgleich, jeden Tag, Tag für Tag. Und wir rennen so oft dran vorbei. Und das ist was ich mir so sehr wünsche, dass wir nicht an Jesus vorbeilaufen, dass wir eine hohe Wertschätzung entwickeln, dass wir ihn anbeten und ihn verehren, diesen Gott, der so oft in Schwachheit kommt, der so oft unscheinbar kommt, der so oft vielleicht nicht so kommt, wie wir es in unserer menschlichen Logik machen würden. Gott hat immer wieder die Frömmsten der Frommen vor den Kopf gestoßen, weil er anders gekommen ist, als sie es gedacht haben. Jetzt ist Weihnachten, das ist das krasseste Beispiel. Die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, die wussten alles über den Messias, was verheißen ist im ganzen Alten Testament. Als die Weisen kamen aus dem Orient, die konnten denen genau sagen, dass der in Bethlehem geboren werden wird. Aber als er kam, haben sie nicht erkannt. Weil er anders kam, als sie es gedacht hatten. In einem Stall, in einem Fressnapf wurde er reingelegt, wo die Tiere sonst draus fressen. Und die ersten, die ihn gefeiert haben, waren Hirten. Und unehelich kam er zur Welt. Also auch noch, das ist auch eine Geschichte für sich, ja. Er blamiert Maria und Josef noch und nöcher mit dieser Geschichte, indem er als Kind eines unverheirateten Paares plötzlich entsteht und natürlich vom Heiligen Geist. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Umgebung diese Erklärung aufgefasst hat? Der Heilige Geist hat mich schwanger gemacht. War noch nie zuvor passiert und berichtet in der Weltgeschichte. Aber Gott macht es trotzdem und nimmt in Kauf, dass die alle blamiert sind als Familie. Und dann kommt er dort in so einem Dorf auf die Welt, mitten in einem Stall. Und die, die es eigentlich hätten wissen müssen, haben ihn nicht erkannt. Weil sie haben die ganze Theorie im Kopf gehabt, wie es eigentlich sein müsste und sich ein Bild gemacht, wie Gott zu sein hat. Aber er ist so nicht. Er ist anders. Er kommt in Schwachheit. Er kommt in Niedrigkeit. Er kommt an Orte, die wir vielleicht meiden als fromme Menschen. Er kommt in die Gosse. Er kommt dahin, wo kein Frommer, der was auf sich hält, hingeht, weil man Angst hätte, man wird ja da mit den falschen Leuten in Verbindung gebracht. Das sind die Orte, wo Gott hingeht. Er kommt als Arzt für die Kranken. Das ist seine Art zu agieren auf dieser Welt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir neu lernen, ihn zu verehren dafür, dass er so ist. Dass er so ein Gott ist. Dass er es, wie es im Philipperbrief heißt, er hielt es nicht für einen Raub, also als ob ihm was genommen wird, dass er nicht mehr Gott ist und alles verlässt, was im Himmel ist, sondern den Menschen gleich wird. Wie verrückt ist das, dass ein Gott wie einer wird von seinen eigenen Geschöpfen. Niedriger geht es ja nicht. Und er wird Mensch auf dieser Welt und kommt in dieser Art und Weise, um uns das Reich Gottes deutlich zu machen. Und wenn wir wirklich was lernen wollen über das Reich Gottes und wie Gott ist, dann müssen wir lernen, ihn im Einzelnen und in der Niedrigkeit und in der Schwachheit zu begegnen. Gott verherrlicht sich auch durch unsere Schwachheit hindurch. Wir müssen uns nicht selbst, sage ich mal, knechten und in eine künstliche Schwachheit bringen, aber wir haben genug Probleme in unserem Leben, genug Situationen, wo wir einfach durch die Umstände und durch unser Leben in Schwachheit drin sind. Und lasst uns erkennen, wie Gott dort hineinkommt und wie er sein Reich baut, wie er das Unbedeutende erhebt, das Schwache groß macht. Wie viele von uns hätten nicht gerne in solche Unternehmen wie Apple und Microsoft investiert, als die noch in der Garage gebastelt haben damals? Wir wären heute Millionäre, wenn wir das damals schon erkannt hätten. Wir wollen immer in das investieren, wo es schon groß aussieht, wo schon sichtbar ist, was mal bei rauskommen wird. Wir wollen uns mit den Leuten beschäftigen, mit den Menschen abgeben, wo schon jetzt sichtbar ist, was da mal alles Tolles draus werden wird. Aber Gott investiert sich in das, wo noch nichts zu sehen ist. Wo alle denken, es ist verloren. Und da kommt er hinein und er erwählt das Kaputte, er erwählt das Schwache. Und wenn wir uns schwach und unbedeutend fühlen in unserem Leben, ist das überhaupt kein Problem. Dann sind wir die richtigen Leute, wo Gott das Potenzial heben möchte, wo er sich rein investiert. Und ich möchte mit einer letzten Geschichte kurz schließen, dann bin ich fertig. Es gab mal einen Mann in den USA, der war so ein Fernsehevangelist, ist schon ein paar Jahrzehnte her, und den kannte man im ganzen Land, ein bekannter Christ, und der ist dann über ein paar Skandale gestolpert, über eine Finanzaffäre und Sexaffäre und so weiter, und der ist dafür sogar im Knast gelandet. Und wie das so ist, ja, wenn jemand ein bekannter Christ ist, so ein bisschen so ein Aushängeschild und dann sich solche Sachen erlaubt, da schlägt ihm die Missgunst und die Verachtung der ganzen Christenheit entgegen. Und das war damals heftig. Ihm kam so viel Hass entgegen von Christen, weil er quasi die ganze Christenheit blamiert hat. Da wurde gesagt damals, er ist das größte Krebsgeschwür in der Geschichte der Christenheit, in 2000 Jahren Kirchengeschichte und so. Und also wo richtig Hass rüberkam, und der war dann im Gefängnis und wollte eigentlich nicht mehr leben. Er war trotzdem noch an Gott dran, aber hat im Grunde ganz viel vermasselt. Und es war dann ein so ein Tag, wo er auch gebetet hat, Gott, nimm du mir mein Leben. Er wollte es nicht selber tun, aber wollte nicht mehr leben und hat gesagt, Gott, ich will sterben, nimm mir mein Leben. Und dann lief gerade im Fernsehen, da wurde damals gerade Billy Graham von irgendeinem, ich weiß nicht, was das für eine Agentur oder für ein Award war oder so, wurde zum einflussreichsten Amerikaner, als einflussreichster Amerikaner bezeichnet damals, der ganz viel Einfluss auf ganz viele Leute hat. Und er hat dort im Fernsehen gesehen oder in der Zeitung gelesen oder so, dass Billy Graham, den er auch von früher kannte, so einflussreich ist und so geehrt wird vom Volk. Und er war im Gefängnis und wollte eigentlich sterben. Und am nächsten Tag kam so ein Wärter und hat gesagt, für dich ist Besuch da. Und dann ist er in diesen Besuchsraum gegangen und dort saß Billy Graham. Und hat ihn besucht und hat sich um ihn gekümmert. Als er später aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat die Familie Graham ihn bei sich zu Hause aufgenommen und ihm geholfen, wieder hochzukommen, sein Leben in Ordnung zu bringen und später auch wieder in den Dienst zu gehen. Und für mich ist Billy Graham an der Stelle wirklich ein Vorbild, weil er hatte viel zu verlieren. Er hatte einen Ruf zu verlieren, der wirklich groß war. Und er hat stattdessen sich in jemanden investiert, der ganz, ganz unten war. Und hat damit riskiert, dass er in denselben Topf geworfen wird. Lasst uns in diesem Punkt wirklich danach suchen, zu werden wie Jesus. Dass wir uns investieren in das Schwache und das Kaputte, denn das so ist Gott selbst. Das ist das, was er tut. Lasst uns das wirklich suchen. Lasst uns Jesus suchen, dass wir ihn erkennen an allen Orten und in allen Stimmen, die wir hören, wo er redet, wo er vielleicht auch manchmal anders kommt, als wir es gedacht haben, wo er in unser Leben hineinreden will durch Leute, von denen wir vielleicht nichts hören wollen. Lasst uns ihn erkennen, wie er auch oft durch das Kranke und durch das Kaputte hindurch sein Reich baut auf dieser Welt. Er investiert in das, was verloren ist, damit es gerettet wird, in das, was schwach ist, damit es stark wird, in das, was verachtet ist, damit es geachtet werden wird, bis in alle Ewigkeit. So ist Jesus. Amen.